Erst war er Legionär im Ersten Weltkrieg, dann Leiter des Generalstabs der tschechoslowakischen Armee und schließlich Führer der tschechischen Faschisten. Einen solchen Karrierebogen hat Radula Gajda geschlagen. In der Zwischenkriegszeit galt er als das schwarze Schaf der tschechoslowakischen Politik. Und sein Vermächtnis ist bis heute umstritten. Warum das so ist, sagt Ihnen in den folgenden Minuten unser Mitarbeiter Jakub Šiška in einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Es ist der 22. Januar 1933 um 2:30 nachts und in der Kaserne in Brünn-Židenice wird plötzlich Alarm geschlagen. 21 Männer dringen auf das Gelände, überrumpeln die überraschte Wache und verschaffen sich Zutritt zum Waffenlager. Dies sei ein faschistischer Staatsputsch, rufen die Angreifer. Doch schon bald erhalten die Truppen in der Kaserne Verstärkung von außen. Es kommt zu einer Schießerei, bei der einer der Aufständischen getötet wird. Ansonsten sind nur leichte Verletzungen zu beklagen. Die Angreifer laufen weg, werden jedoch meist noch in derselben Nacht gefasst. Nur ihrem Befehlshaber gelingt es, über Wien nach Jugoslawien zu fliehen. Der Hauptinitiator des sogenannten Židenice-Putschs wird indes in Prag verhaftet. Er heißt Radula Gajda oder Rudolf Geidl, wie sein ursprünglicher Name lautet. Ein ehrgeiziger Abenteurer, Hochstapler und auch genialer Feldherr, in jedem Fall aber eine höchst kontroverse Persönlichkeit. So wird Radula Gajda von den Historikern bezeichnet. In dalmatinischem Kotor geboren, vertrat er die damals sehr populäre panslawische Idee. Sein Vater kam aus Mähren, seine Mutter war Kroatin. Während des Ersten Weltkriegs wurde Gajda tschechoslowakischer Legionär. Dem ging jedoch eine kuriose Geschichte voran. Peter Koura ist Historiker an der Prager Karls-Universität.
Nach der Niederlage der serbischen Armee floh Gajda nach Russland. Er war dabei als russischer Arzt und Offizier verkleidet und mit falschen Dokumenten ausgestattet. Nachdem er in Russland angekommen war, behielt er diese Identität. Später konnte er daher in der tschechoslowakischen Legion als Offizier anfangen, ohne die erforderliche Universitätsausbildung nachweisen zu müssen. Als sich später aber die Wahrheit herausstellte, wurde dies nicht als grundsätzlicher Verstoß geahndet. Gajda soll also nicht unehrlich gehandelt haben.
Der Grund für diese Nachsicht seitens der Armeeführung lag wohl in Gajdas militärischen Fähigkeiten. Am 2. Juli 1917 griffen bei Zborov nahe dem westukrainischen Lemberg rund 3.500 tschechoslowakische Legionäre, deutsche und österreich-ungarische Truppen an. Sie erbeuteten dabei eine große Menge an Munition und nahmen mehr als 3.000 Soldaten der Mittelmächte gefangen. Es handelte sich um die bedeutendste Schlacht tschechoslowakischer Legionäre während des Ersten Weltkriegs. Radula Gajda kommandierte dabei das erste Bataillon. Peter Koura.
Die Militärhistoriker sind sich einig, dass Gajda über großes militärisches Talent verfügte. Dass diese Begabung aber so hervortreten konnte, war einem gewissen Zufall zu verdanken. Die russischen Offiziere, die die Legionäre in der Schlacht bei Zborov eigentlich kommandieren sollten, waren damals angeblich demoralisiert und sogar betrunken. Zwei Tschechen übernahmen daher die Führung, Stanislav Čeček und eben Radula Gajda. Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Schlacht bei Zborov zur Legende geworden war und ihre Teilnehmer gefeiert wurden, machten beide Befehlshaber dann eine steile Karriere in der tschechoslowakischen Armee. Gajda fehlte dabei sowohl die geforderte medizinische Ausbildung als auch die schulische Bildung. Erst 1921 holte er in Schweiz das Abitur nach. Da hatte er bereits den Rang eines Generals inne.
Generalem. 1920, im Alter von nur 32 Jahren, gab Gajda bereits seine Memoiren heraus. Dorthin hob er die Verdienste des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk hervor, politisch stand er jedoch auf anderer Seite. Er tendierte zur Nationaldemokratischen Partei, die ein Bündnis aller slawischen Staaten durchsetzen wollte. Masaryk und Außenminister Edward Beneš orientierten sich hingegen vor allem in Richtung Frankreich. Des Weiteren lehnte Gajda den Bolschewismus ab und freundete sich daher mit russischen Emigranten in Prag an. Radoa Gajdas Karriere erreichte 1926 den Höhepunkt. Der General wurde mit der Leitung des Generalstabs beauftragt. Der politische Gegensatz zu Masaryk war damals schon längst bekannt. Später wurde spekuliert, der Staatspräsident habe seinen Gegner nur deswegen zum Stabsleiter ernannt, um ihn in den Augen zu behalten. Jedenfalls blieb Gajda nur 8 Monate auf dem neuen Posten. Dann wurde er nicht nur entlassen, sondern sogar degradiert, vom General zum Schützen.
Hier muss man die internationalen Zusammenhänge sehen. Im Mai 1926 kam es in Polen zum Rechtsputsch, bei dem General Józef Piłsudski die Macht ergriff. Es gab Befürchtungen, dass so etwas auch in der Tschechoslowakei möglich sei. Und gerade Gajda mit seinem abenteuerlichen Charakter und der rechtsradikalen, stark antibolschewistischen Gesinnung der hiesige Piłsudski werden könnte. Masaryk fürchtete diese Gefahr deutlich mehr als einen möglichen kommunistischen Umsturz. Daher entschied er sich, diesen möglichen Rechtsputsch noch im Keim zu ersticken. Heute sind die meisten Historiker der Meinung, dass die Beschuldigungen gegen Gajda erfunden und falsch gewesen seien. Dnes se tedy obecně soudí, že ta
obvinění vůči Gajdovi byla vykonstruovaná a nepravdivá. Der suspendierte General lässt sich aber nicht so einfach abdrängen. 1927 gründete er die Nationale Faschistische Gemeinschaft und wird Abgeordneter für diese Partei. 1933 kommt es zum erwähnten Putschversuch im südmährischen Brünn, wobei Gajda tatsächlich im Hintergrund steht. Er soll sich an die Spitze des Aufstands stellen und Masaryk als Staatspräsident ablösen, so lautet das Vorhaben. Ziel soll sein, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und einen korporativen Staat nach dem Vorbild des faschistischen Italiens zu schaffen. Stattdessen wird Gajda aber verhaftet, dann kurz darauf wieder entlassen und nach Protesten von Masaryk aber vor Gericht gestellt und zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt. Das Echo in der Öffentlichkeit ist zweigeteilt. Die einen halten ihn für einen gefährlichen Mann, die anderen für einen zu Unrecht verfolgten Märtyrer. Seine Anhänger werden mehr, je näher der Zweite Weltkrieg rückt. Der Historiker Peter Koura.
V roce 1938 se tedy postavil na platformu.
Im Jahr 1938, als Hitler der Tschechoslowakei wegen der sogenannten Sudetenkrise mit Krieg droht, machte sich Gajda für eine Verteidigung des Staates stark. Wenn es um das Schicksal des Volks gehe, dann müsse jeder Baum, jeder Baumstumpf, jede Rinne und jeder Kanal schießen, schrieb damals Gajda in einem Zeitungsbeitrag. Er wandte sich sogar an seinen großen politischen Feind, Staatspräsident Edvard Beneš, und stellte sich selbst und seine militärischen Fähigkeiten zur Verfügung. Dies wurde jedoch abgelehnt. Gajda meinte seine Bereitschaft jedoch ernst. Nach dem Münchner Abkommen vom September 1938 gab er aus Protest gegen die französische Zustimmung zu Hitlers Anspruch auf die Sudetengebiete 2 hohe französische Auszeichnungen zurück.
In der Zeit nach der Abtretung der Sudetengebiete an Deutschland zeigten sich große Teile der tschechoslowakischen Bevölkerung desillusioniert. Masaryks erste Republik wurde heftig kritisiert, der Antisemitismus erhielt Auftrieb. Die Regierung plante sogar, bestimmte korporative Elemente in der Wirtschaft umzusetzen. Die Faschisten waren plötzlich im Kurs, der neue Staatspräsident Emil Hácha gab Gajda sogar seinen Generalsrang zurück. Am 15. März 1939 marschierte aber die deutsche Wehrmacht in Prag ein und Hitler ließ das Protektorat Böhmen und Mähren ausrufen. Radola Gajda gründete nun den sogenannten St. Wenzel Nationalausschuss. Dieser hatte aber nur kurze Zeit Bestand. Peter Koura.
Gajda nahm an, dass die Okkupanten im Protektorat neue politische Strukturen aufbauen würden. Diese entschieden sich aber für die Kontinuität, sie ließen also die bisherige Prager Regierung formal weiter amtieren. Gajda löste daher seinen Ausschuss auf und engagierte sich während der Okkupation nichts mehr politisch. Er war zwar ambitiös, aber eine Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten kam für ihn wahrscheinlich nicht in Frage. Vielleicht war ihm als Soldat sogar klar, dass die Deutschen den Krieg nicht gewinnen konnten.
Gleich nach dem Krieg wurde Radola Gajda wegen Kollaboration verhaftet und 1947 dann zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Da er aber bereits durch die Untersuchungshaft seine Strafe abgesessen hatte, kam er sofort wieder frei. Das Urteil entsprach ohnehin praktisch einem Freispruch, denn Kollaborateure wurden ansonsten zu langjährigen Gefängnisstrafen oder sogar zum Tod verurteilt. Dennoch war er bereits gebrochen und starb am 15. April 1948 im Alter von nur 56 Jahren. Sein Tod kam im Übrigen nur wenige Wochen, nachdem die Kommunisten die Macht im Land ergriffen hatten.